Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 75. Folge von Fast and Curious. Leicht verschnupft, aber top drauf, sprechen wir heute bei Fast and Curious im Catch-up über mein All-Star-Team beim Startup-Verband, ein 10-jähriges Jubiläum sowie Leas 10 More In Offside. Im Deep Dive ist heute Supermodel und Stiftungsgründerin Toni Gahn bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihr über ihr Leben und ihre Arbeit. Bei Was bewegt uns stellen wir uns unter anderem die Frage, welchen Job wir heute machen würden, wenn wir etwas ganz anderes machen müssten. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche spreche ich über die Beckham-Doku und das letzte Wort hat heute Lea.
Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende. Catch-up.
Ja, Lea, ein Highlight jagt das nächste in meinem Leben. War ich gerade noch im Bundestag bei der Elterngeldanhörung, habe ich jetzt gestern Abend mein neues All-Star-Team beim Startup-Verband vorgestellt.
Ja, ich habe es gesehen und es steht schon im Handelsblatt.
Und also, es steht schon im Handelsblatt, da gibt es einen direkten Kanal.
Nein, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich meine, aber du bist ja immer noch nicht gewählt,
nein,
oder?
Nein, es ist der größte,
Ich verstehe diesen Prozess nicht wirklich, ich verstehe nicht, wie das
Ich wollte gerade sagen, es ist das größte Vorspiel der Menschheitsgeschichte. Nein, also der Prozess geht so, du trittst ja nicht alleine an, sondern du trittst mit einem Vorstandsteam an.
Und damit bewirbst du dich auch.
Das wird dann gewählt am 5. Dezember und dann wählt dieses Vorstandsteam seine Vorstandsvorsitzende. Also ich werde nicht direkt sozusagen gewählt, sondern von denen. So, und das Besondere ist eigentlich, dass ich diesen Vorstand komplett neu zusammenstellen durfte, weil die anderen, die das eben bisher gemacht haben, die haben das zum Teil 2, die meisten 4 Jahre gemacht. Und ich meine, das ist
ein paar 11 Jahre. Also
ein paar 11 Jahre, genau, David zum Beispiel. Und das ist ja ein Ehrenamt und da muss man dann einfach auch mal sagen, so, jetzt habe ich aber auch hier mal meinen Dienst getan. Und das Tolle ist natürlich, wenn du die alle neu zusammenstellen darfst, also außer Magdalena Öl, die ist die Einzige, die bisher auch schon da war, was großartig ist, dass sie weitermacht, dann ist natürlich auch so ein Aufbruchsspirit da irgendwie drin. Ne? Dann ist nicht so die Hälfte sagt, ja, ja, wir machen das hier schon eine Weile und die andere Hälfte ist so wuhu, sondern es sind irgendwie alle wuhu.
Und du hast ja richtig tolle Leute
dabei.
Mein Mitgründer Mitgründer hast
ja,
du dabei.
Ja, dein Mitgründer Polly
ist dabei. Kathi ist dabei. Ja. Jochen von Flixbus. Also du hast ja wirklich...
Ja, es ist wirklich
alle
toll.
Alle zusammengetrommelt.
Alle zusammen. Und was mir auch wichtig war, ich meine, wenn wir irgendwie so ein Gremium zusammenstellen, ist ja 50-50 mal muss.
Ja.
Und ich habe 60-40.
Ja.
Das war mir auch wichtig.
Mal umgedreht.
Mal umgedreht. Und genau, also das war einfach so schön, weil das ist ja sozusagen eine Teamleistung, auch mit dem Verband zusammen das Ganze. Und deswegen ist es jetzt schön, dass da jetzt nicht nur ich da irgendwie da vorne
total
stehe, sondern dass da irgendwie so die geballte Power jetzt antritt. So, also deswegen, genau, wunder dich nicht, dass wir uns da alles schon feiern, obwohl wir noch gar nicht gewählt sind.
Das verkriegst du auch in den Chats alle so, go, yay, so cool. Hannesblatt überall, LinkedIn überall. Aber ihr seid offiziell noch gar nicht am
Start. Genau, alle, die mir immer Glückwünsche schicken, sage ich, danke, danke, ich bin noch gar nicht gewählt. Aber du lieber so, ne? Meistens ja in Deutschland andersrum.
Ich könnte dir quasi deinen Vorstand noch abwerben.
Du
sozusagen
könntest jetzt einen eigenen
ich
Vorstand.
Jetzt, du könnt, ich könnte auch deinem Vorstand sagen, einfach, dass sie mich wählen sollen, anstatt dich, oder nicht?
Ja, das wird schwer. Dann sind
die schon aber theoretisch würde es gehen.
Kannst du es sehr gerne versuchen.
Fanny, wenn du mich jetzt hörst.
Nein,
ich
aber
stehe secretly auch zur Wahl. Nein, um Gottes Willen, ich würde diesen Job auf keinen Fall machen wollen. Also umso schöner finde ich, dass ihr das macht.
Das
ist
ein
so wertvoller
super
und richtiger Job. Aber er ist schon auch, es ist einfach richtig Arbeit. Du hast jetzt also einen Vollzeitjob geerbt.
Na, es ist richtig Arbeit. Und wenn du es gut machen willst, musst du auch echter Zeit reinstecken. Also ich glaube, ich weiß auch noch nicht zu 100%, wozu ich da eigentlich Ja gesagt habe.
Ein Glück.
Das werdet ihr hier alles live nächstes Jahr verfolgen können. So, und ansonsten ist es eine super besondere Woche, wie wir es eigentlich jede Woche sagen. Ja? Also ich glaube, für die, die hier schon länger zuhören, wissen, jede Woche ist so besonders und hat so in sich. Und diese eben auch wieder. Denn, Lea, halt dich fest. Wir haben am Mittwoch 10-jähriges Jubiläum mit unserer Kinderfrau.
Oh, das ist richtig lang.
10-jähriges?
Ja.
Weißt du, unsere kleinste Tochter ist 6 und wir haben 10-jähriges mit ihr. Und,
wow.
Und das Tolle ist, ich muss dir einmal kurz die Geschichte erzählen. Wir haben vor 10 Jahren oder vor ein bisschen mehr als 10 Jahren damals inseriert. Da inserierte man noch analog, ja, so
in der Zeitung.
In der Zeitung, im Tagesspiegel.
Ich wollte schon wieder sagen, in der Offline-Zeitung.
Genau, in der Offline-Zeitung, in der Morgenpost und so. Und dann hat meine Mutter mir damals den Tipp gegeben, habe ich ja auch schon mal erzählt, zu sagen, mach mal Mary Poppins gesucht. Weil wenn das jemand liest, dann weiß sie oder er, das ist hier ernst gemeint, ja, nach dem Motto, das ist eher eine Berufung als so eine temporäre Aufgabe. Das ist eher Familienmitglied als kommst ab und zu mal vorbei. So, und dann hat meine Mutter damals mir geschenkt, dass sie sozusagen die Vorselektion macht und hat ihre Handynummer da in dieser Anzeige angegeben, was ja schon mal ein Riesensegen war. Und dann sind die also da alle bei ihr aufgelaufen. Dann hat sie da irgendwie so kurzes Vorgespräch und hat mir dann gesagt, so hier, diese 10 kannst du dir jetzt mal näher angucken. Und dann habe ich mir die angeguckt. Dann gab es am Ende Top 3. Habe ich die alle eingeladen, habe ich mich für eine entschieden. Am Sonntagabend, nachdem sie Montag anfangen sollte, hat sie abgesagt. Und ich saß da mit 2 mini kleinen Kindern, alleinerziehend und war so, ist nicht dein Ernst, ja? Also einen Tag vorher. So, und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht nochmal wieder lossuchen und so und bin am nächsten Morgen erstmal ins Büro und wusste einfach nicht mehr, wie machen wir das jetzt. Dann habe ich die, die wir als an zweiter Stelle hatten, angerufen. Die hat dann gesagt, nee, jetzt will ich auch nicht mehr, was ich auch verstehe.
So, ich will nicht so eine B-Option sein.
Ich möchte keine B-Option sein, verstehe ich auch total. So, und dann ruft mich meine Mutter an dem Mittwoch nach dem Sonntag an und sagt, du glaubst es nicht. Hier hat gerade eine angerufen. Die hat seit 2 Monaten die analoge Zeitung auf ihrem Küchentisch liegen und hat gesagt, sie hat die jetzt gerade gelesen, 2 Monate nachdem die rausgekommen ist. Und ob denn diese Stelle noch zu haben sei.
Nein.
Und ich so, ja, dann schick sie her, ja. Also ich habe eh keine Alternative gerade. Und dann kommt sie rein und dann ist es Mary Poppins, Lea. Die war einfach zu spät.
Ja.
Die ist mit ihrem Regenschirm noch vom Himmel gesegelt und hat einfach noch gewartet, bis alle anderen weg waren. Und ich kann einfach nur in Superlativen reden, weil wir in 10 Jahren, wir hatten noch nicht einen Streit, wir hatten noch nicht eine Sache, wo ich so dachte, oder sie so dachte, sondern auch wenn du die Kinder, die schreiben jetzt alle gerade ihre Reden für Mittwoch, wenn du das irgendwie liest, da steht nur drin irgendwie, you are our family, you are the best, du bist die Tollste und so. Also egal, was die da schreiben, dann denke ich so, das ist wirklich das größte Geschenk. Und ich erwähne es hier deshalb, weil man ja manchmal das Feedback bekommt und ich besonders, man hat dein Tag eigentlich mehr Stunden als meiner. Und das hat er, weil ich jemanden wie sie habe.
Ja.
Weil sie einfach, ja, so ein Sparkle oder so ein Zuckerguss irgendwie.
Vor allem, wenn du so eine Person gefunden hast, der du auch so vertraust.
Ja, Wahnsinn.
Also darum geht's ja, dieses richtig loslassen können, weil du weißt, someone is handling it. Und zwar wahrscheinlich in manchen Fällen besser als du.
Ja, aber sowas
weil
von.
Sie sich beim Basteln viel mehr von. Zeit nimmt.
Also es ist einfach ein ganz großes Geschenk und richtig das toll. Feiern wir diesen Mittwoch mit einem großen
Abend. Ich finde es aber auch richtig schön, dass ihr das so feiert, muss ich sagen.
Ja, aber
kann
sowas
man sich
von.
Echt was von abschneiden. Also wir haben ja euch das schon nachgemacht mit diesem...
Mit der Weihnachtsfeier.
Genau,
haben
mit
wir
der Weihnachtsfeier.
Haben auch schon terminiert für dieses Jahr.
Echt? Ja. Ja. Mist, das muss ich auch noch machen. Ja.
Das ist immer schon
das
ganz früh
so
im Kalender.
Schön.
Ja, nein, das haben wir dieses Jahr auch wieder.
Ja.
Nein, also das ist ein großes Highlight der Woche und das kann eigentlich nur noch getoppt werden von dem zweiten Highlight, nämlich bei dir, bei der Ten More In-Konferenz.
Das ist mein Highlight.
Die Eröffnungs-Keynote zu halten.
Ja.
Und ich bin ja selten, setze ich mich ja unter Druck vor solchen Reden, weil ich immer denke, komm, kannst
schaffst
du, schon. Machst du,
hast
schaffst
du. Schon oft gemacht.
Aber in diesem Fall will ich natürlich besonders gut sein.
Aber das Schöne ist, ich habe bei Greta ja so einen Respekt gehabt vor dieser Rede. Ne? Und dann war das Publikum so wohlwollend. Die saßen da wirklich, die haben mich richtig aufgefangen. Ich kam schon auf die Bühne, die waren schon komplett excited. Und ich glaube einfach, weil die so sind vom Publikum. Ja. Und das ist bei uns auch so. Die sind so wohlwollend. Die freuen sich alles so sehr. Da gibt's jetzt alles Mögliche an Gruppen schon und so. Ich glaube, dieses Telegrafenamt platzt aus allen Nähten, weil wir dann doch nochmal ein 3, 4, 5, 60 mehr eingeladen haben. Mal gucken. Ach, mein Team
toll.
Ist schon so, die passen da nicht rein. Ich so, ein paar fallen noch mit Corona aus.
Sagen,
die so, aber manche haben auch kein Corona. Ich so, doch, ein paar fallen noch aus.
Irgendwer fällt immer aus.
Aber wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf dich.
Ja.
Und es ist gerade so schön, weil, also zum einen ist das mein Highlight und dann daraufhin quasi unsere Vorbereitung oder unser Vorspiel quasi auf diese Konferenz war letzte Woche das Summit, also oder das Offsite zum Summit, so rum. Ja. Und wir waren bei mir in Brandenburg im Ferienhaus.
Die Bilder gesehen, ja.
Und das war so schön. Also zum einen habe ich echt gedacht, es führen ja viele Remote-Teams, ja.
Mhm.
Und wir haben eine Remote-First-Firma. Das heißt, eine Mitarbeiterin sitzt in New York, zwei sitzen in München, eine sitzt in Leipzig. Also wir haben wirklich die Leute nicht
alle verteilt.
Im Büro. Genau. Und da habe ich so gemerkt, okay, zum einen, du musst immer wieder Phasen schaffen, wo du die wirklich zusammenbringst.
Ja.
Weil da einfach ganz andere Dinge passieren als virtuell, weil du viel mehr und dann viel mehr auf Verbindung setzen, nicht so sehr auf Sachen wegschaffen.
Nein,
und
nein,
wirklich,
das
jetzt müssen wir Sachen
eh
abarbeiten, sondern wirklich diese Zeiten nehmen, um
sich
Richtung
kennenlernen,
Verbindung, Spaß haben, kochen, Sport machen, rausgehen. Also wirklich
in den eiskalten See springen.
Genau, morgens in den eiskalten See. Dieses Menschliche, und das haben wir total gut geschafft. Und dann haben wir noch so an Werten gearbeitet. Und ich wollte aber jetzt mal ein paar Sachen echt sagen, sodass man sich die merken kann. Also das eine ist wirklich dieses familiäre Umfeld anstatt ein kühles Hotel.
Ja.
Irgendwie es versuchen mit einem Airbnb, mit selber kochen, mit Hilfe kochen, mit Kocheinheiten einteilen. Und die machen Vorspeise, die machen Hauptgang und so. Das macht so viel aus, dieses familiäre.
Ja.
Dann wirklich auf diese Verbindung setzen, nicht auf Sachen wegschaffen. Dann haben wir alle ein Starter-Pack gemacht. Also wir haben ein Slide gemacht auf einer PowerPoint-Präsentation. Und da müssen mindestens 8 Dinge sein, die dich definieren, können auch mehr sein. Und alle eher witzig.
Mhm.
Also zum Beispiel hatte ich Lisa Simpson da, weil ich halt früher Saxophon gespielt habe. Und die war dann so ein Bild von mir. Oder ich hatte so einen Screenshot aus meiner Zitate-Dokumentation. Also da sind ja Hunderttausende circa. Oder ich hatte so WhatsApp-Chats, wo man bestimmte
Sachen
über mich...
Das heißt, das habt ihr digital gemacht.
Genau.
Ja,
wir haben jeder so ein Slide gemacht und es war so witzig. Ja. Und du hast so viel kennengelernt über so, was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist deine Lieblingsanziehsache? Da hatte ich meine Ohrringe dann drin. Weißt du, diese Earcuffs, die jetzt übrigens bei ASOS ausverkauft sind, leider. Wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe.
Alte Influencerin.
Schade, weil ich brauche die auch immer mal wieder. Und auf jeden Fall, dieses Starter-Pack war super schön, weil man jeden so richtig kennengelernt hat und man so viel lachen konnte,
klar,
weil das einfach so witzig auch gemacht war. Dann haben wir auch so ein Ding gemacht, wo du vorher gesagt hast, so, was ist eigentlich meine Verantwortlichkeit? Mit welchen KPIs messe ich mich selber? Was waren Learnings, die ich euch mitbringen kann aus meinem Bereich?
Mhm.
Was waren meine Highlights? Wo hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht? Also viele Dinge, wo du einfach miteinander andocken kannst. Und dann haben wir noch einen Workshop gemacht mit The Makery. Die machen so B2B-Workshops. Also da kannst du alle möglichen Do-it-yourself. Da kannst du Armbänder basteln, da kannst du Tüten bedrucken. Da kannst du, wie bei uns, mit so einer Strukturmasse Bilder malen. Und das Schöne war, das haben wir verbunden mit Werten. Also jeder hat einen Wert gemalt.
Mhm.
Und dadurch wurde das irgendwie, das klingt jetzt total kitschig und cheesy, aber es wurde richtig so festgezurrt. Weißt du, das, was du im Kopf
vorher... Das nicht einfach nur Vertrauen, sondern genau. Musst halt mal eine Stunde über Vertrauen nachdenken.
Und überlegen, wie würde ich das denn visualisieren und was macht das mit mir und das dann den anderen wieder vorstellen und so. Also das war richtig schön und auch wirklich was mit den Händen zu machen, mit dieser Strukturmasse, mit überall... Weiß ich nicht,
und da nimmt man sich immer viel zu wenig Zeit für solche Sachen. Weil auch wenn ich zuhöre, dann denke ich so, wow, wann habt ihr das denn alles organisiert? Und puh, das kostet aber auch alles viel Zeit. Ja, genau, aber die nimmt man sich immer nicht. Ja. Und dann macht man wieder das nächste To-Do-Meeting und so.
Ja.
Und davon wird so ein Team halt nicht besser, ne?
Nee, und dann hatten wir danach ein Shooting mit dem Team. Mhm. Und das war dann der Knaller. Wir haben so angefangen, einfach... Teamfotos zu machen, wie alle das machen. Stehst du vor so einer schönen, coolen Wand wie hier, und siehst du okay aus.
Siehst halt aus, wie du aussiehst.
Und dann haben wir so gemerkt, dass unsere Werte da schon reinkamen und wir so, okay, ist das das? Ist das das? Ist das das? Müssen wir uns nicht anders zeigen? Müssen wir uns nicht anders präsentieren? Und haben dann sofort dieses Shooting verändert an demselben Tag.
Ja, cool.
Und das war auch so schön, weißt du, weil dann hat man gemerkt, was diese Werte jetzt ausdrücken.
Ja, und die Bilder müssen es auch transportieren.
Genau, und die Bilder müssen es auch transportieren. Das kannst du dann gleich machen. Also das war richtig cool und wir haben so viele Sachen vor für diese Konferenz. Ich freue mich da einfach gigantisch drauf. Wir sind jetzt wirklich 10 Leute, ne? Wir waren 10 Menschen da jetzt.
Ja, ich bin ja immer die, die, wenn du irgendwo reinkommst und jemand sagst und du machst 10 more in, dann sagst du, ja genau, das ist so ein Projekt von mir so. Und dann bin ich immer die, die aufklärt, das ist kein Projekt.
Aber mir ist aufgefallen, warum das so ist jetzt bei dem Offsite. Und zwar... Lia macht halt die operative Geschäftsführung und ich bin quasi so das freie Radikal.
Ja.
Und schwirr da draußen rum und gebe alle möglichen Ideen rein und habe dann wieder Sachen, die ich da mit rumfummel. Und dann sage ich, Marketing sollten wir so machen und so. Aber ich mache es halt nicht tagtäglich die ganze Zeit.
Ja.
Und dadurch, dass ich das nicht mache, gebe ich mir selber nicht den Credit, dass ich das gerade wirklich mache.
Ja, ja, das
weil
verstehe
ich müsste ja auch jeden Tag da die ganze Zeit sitzen und jedes Joe fix machen. Was aber nicht so ist.
Ja.
Und das war beim Offsite so Hammer, weil wirklich das Helly und Lia geführt haben. Und ich war so Teilnehmerin und ich echt gedacht habe, krass, ich habe jetzt wirklich meinen Platz so ein bisschen frei gemacht und habe eine absolute Rolle. Und das ist dieses Ideengeberin und Strategie, Vision, freies Radikal, Marketing-Ideen, sowas. Aber das operative Geschäft führe ich nicht.
Ja.
Und trotzdem, oder wahrscheinlich deswegen, ist es super toll und richtig groß und jeder kann in seine Rolle reinwachsen. Und ich muss es gar nicht mehr so klein machen, wie ich es immer mache. Also das höre ich jetzt auf.
Deep Dive. Toni Garn wuchs in Hamburg, London und Athen auf. Mit 13 Jahren wird sie in Hamburg auf der Straße angesprochen und nur 2 Jahre später ist sie das Gesicht des amerikanischen Modelabels Calvin Klein. Seitdem hat Toni für alle großen Namen gemodelt. Prada, Hugo Boss, Versace, Dior. Sie erobert die Fashionwelt im Sturm und gehört mittlerweile zu den wichtigsten Models weltweit. Doch auch abseits der Modebranche übt sie Einfluss aus. Schon seit vielen Jahren setzt sie sich für Gleichberechtigung und Entwicklung von Mädchen in Afrika ein. 2016 gründete sie zu diesem Zweck die Toni Garn Foundation. Die Organisation unterstützt Bildungsinitiativen für Mädchen in Afrika, um sie, ihre Familien und die lokalen Gemeinschaften zu stärken. Nebenbei ist sie Mutter einer kleinen Tochter und Business Angel in unterschiedlichen Startups. Liebe Toni, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Ganz vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass du da bist.
Es ist sehr schön, dass du hier bist. Und wir kommen ja gleich noch zu unseren persönlichen Kennenlerngeschichten. Aber vielleicht mal zum Start. Also dein Weg ist ja wahnsinnig beeindruckend. Zum Supermodel war das wahrscheinlich dieses klassische One in a Million. Und deswegen mal die Frage, war das Modeln, bevor du entdeckt wurdest, auch schon ein Traum von dir? Und wie hat alles angefangen?
Nee. Ich war 13 tatsächlich. Ich wurde, glaube ich, 3 Wochen oder 4 Wochen später 14. Fußball-WM, Jungfernstieg, Hamburg, irgendwann im Sommer. Ich habe einen 7. Geburtstag, so Ende Juni muss es gewesen sein. Und ich bin einfach immer so 3 Köpfe größer gewesen als meine Mädels. Und wir waren mit einer ganzen Clique auf dem Jungfernstieg. Wir wollten eigentlich nur von A nach B, von der einen U-Bahn-Station zur nächsten. Wir wollten gar nicht bei diesem Fan-Ding stehen bleiben und Fußball gucken. Genau. Und da kam eine Agentin auf mich zu und meinte, bist du Model, willst du mal modeln? Und ich wirklich so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe ihre Karte einfach genommen und meine Mädels auch nur so, cool, okay, let's go home. Also wir waren ja Kinder praktisch. Und da meinte meine Mutter aber gleich schon, okay, gehen wir mal hin zusammen. Und seitdem begleitet meine Mutter mich auch, also nicht jetzt bei jedem Agenturmeeting oder so, aber schon, was das Finanzen und Steuern und so angeht, immer noch. Also sie war wirklich von Anfang an dabei. Und ich glaube, die ersten Bilder wurden gemacht, da war ich 13 in der Agentur. Und mit 14 war ich dann auch gleich weltweit bei Agenturen platziert durch die Bilder. Ich musste gar nicht die Agenturen kennenlernen. Also meine erste Agentin hat mich da platziert. Und dann habe ich Testshootings gemacht, mit 15 das erste Mal nach New York. Und dann bin ich mit 15, glaube ich, oder mit 16 auch fast jedes Wochenende in New York gewesen. Also ich habe wirklich angefangen zu arbeiten mit 15. Die Schule
ja
irgendwie.
Traum. Kannst du das meinen Kindern mal erzählen, dass sie auch mal mit 15 anfangen sollen? Dann muss ich nicht mehr
als
so
Unternehmer,
viel.
Aber.
Genau, bloß nicht als Model. Ich fand's tatsächlich echt spannend. Und jetzt, wenn ich jetzt reisen muss, als 31-Jährige, verstehe ich auch, dass man muss auch praktisch, darf man das sagen? Also, es ist gut, wenn man so jung anfängt, weil das der Körper sonst nicht mitmacht. Ich fand's mega spannend, ich fand's mega cool. Ich fand auch Jetlag voll okay. Klar, habe ich immer backstage irgendwie gelernt. Als es dann zum Abi hinging, war es ein bisschen schwieriger. Ja. Ich hatte einen sehr coolen Headmaster.
Hast also komplett weitergelernt.
Ja, das war meinen Eltern mega wichtig. Die
in
waren
Hamburg.
So, ja.
Wow.
Die waren so, hört sich ja spannend an. Und ich habe auch schon ein paar ganz gute Deals an Land gezogen. Also ich habe auch gut verdient schon, aber die waren so, was wissen wir von der Modewelt oder vom Model-Dasein? Natürlich machst du Abis, das ist das Minimum. Ich bin die Einzige, die nicht studiert hat in meiner ganzen Familie. Mhm. Das war völlig klar. Es war schwierig zum Teil, weil ich hatte wirklich große Anfragen, die musste ich dann mit 17. Ich habe früh Abi gemacht, wegen erstes Jahr 8 Jahre und so. Mhm. Ich musste sehr viel lernen in einer sehr kurzen Zeit. Also ich musste dann auch noch LK kurz wechseln, weil ich hatte erst Mathe-LK, weil ich Mathe irgendwie immer geliebt habe, kam nicht hinterher, weil ich nichts kapiert habe. Da meinten sie, machen Sie doch Deutsch-LK. Ich so, ich finde, Deutsch habe ich gar nicht verstanden, weil meine erste Sprache auch eigentlich Englisch ist, das Lesen und Schreiben angeht, weil ich in Griechenland, London groß geworden bin. Deshalb aber Deutsch noch nie so mein Ding. Und dann habe ich wirklich, es gibt super viel Behind-the-Scenes-Footage von vielen Kampagnen, wie ich da diese ganzen kleinen Reklamhefte lese und so.
Finde ich gut.
Und dann musste ich zur Abi-Zeit wirklich viel absagen. Also ich habe bestimmt 6 Monate lang wirklich wenige Kampagnen zugesagt. Und ich muss auch ehrlich sagen, meine Agenten würden jetzt sagen, the fact that you wanted to finish school really hurt your career. Also es war nicht, war nicht so easy, wieder reinzukommen. Mit 18 habe ich dann ungefähr nur 50% der Jobs bekommen und dann musste ich mich so ein bisschen wieder aufarbeiten. Also ich habe zwischen 15 und 18 mega erfolgreich gearbeitet und dann bin ich nach New York gezogen mit knapp 18. Ich bin gerade 18 geworden. Und dann war erstmal so ein bisschen weniger los. War für mich auch weird, weil ich war so busy vorher mit Lernen, meine Freunde noch managen und einen Fulltime-Job eigentlich fast. Das ist für mich so langweilig. Ich war mit 18, 19. Ich habe mich bei irgendwelchen Dog-Sheltern angemeldet oder irgendwelchen Krankenhäusern oder irgendwelche random kleinen
um Jobs irgendwas zu machen.
Ja, Sachen gemacht, um irgendwie busy zu sein oder backen gelernt oder war vegan für ein halbes Jahr. Weil ich echt erstmal so. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der super viel immer gerne macht, glaube ich, auch durch diese Zeit.
Ja, ich finde es cool, also Abi first oder Abi eben trotzdem zu machen, weil du weißt es ja nicht, ne? Also du weißt nie, was danach passiert.
Und es war gar nicht so, also ich weiß nicht, ob ich das jemals noch brauchen werde, brauchte ich bis jetzt natürlich nicht, aber einfach mit meinen normalen Freundinnen und Freunden noch ganz normal Abi-Reise zu machen, zum Goldstrand oder einfach ganz normal mit einer Clique so die Schule zu machen.
Warst du denn da dann so bekannt schon, dass es unangenehm war? Also war es sozusagen schon anders für dich oder warst du da quasi eine von diesem Abi-Jahrgang und die haben dich auch genauso behandelt?
Also ich habe Calvin Klein bekommen und das war schon groß in der deutschen Presse. Dann haben wir Abendblatt und so, da war ich 15, knapp 16.
Okay.
Victoria's Secret habe ich erst gemacht mit 19, glaube ich. Das war aber auch danach. Ich glaube, Leute haben mich ein bisschen angeguckt, aber es war nie so, dass ich irgendwie mich unwohl gefühlt habe. Aber ich hatte auch eine super gute Clique an Mädels. Ja. Mit denen bin ich immer noch dicke. Wir waren so 5, 6 Mädels. Es gibt so eine Freundin, mit der bin ich auch noch super, super eng. Die hat mich dann immer so zur Seite genommen und meinte so, wie war es denn jetzt bei da. Aber ich bin nie zurückgekommen und habe gesagt, Mädels, so war das in Paris. Sondern ich immer gefragt, was habe ich verpasst? Wie war der 16. Geburtstag? Oder bist du noch mit Mario zusammen? Sondern ich wollte immer wieder eintauchen in die normale Welt. Ich habe nie erzählt von der Welt, weil ich auch wirklich mehr von denen wissen wollte. So. Also wenn jemand gefragt habe ich ein bisschen was davon erzählt, aber ich wollte nicht cool tun, aber ich war wirklich auch so eine langweilige Erwachsene-Welt.
Und die Welt ist auch so eine verrückte Welt, ja, ne?
Mit Erwachsenen, so alle sind 40, total. 50, 60, ich fand es ein bisschen boring als 15-Jährige, das soll ich da groß erzählen, so, ich muss halt arbeiten.
Ich habe ein paar alten Menschen abgehangen, die waren so alt wie Verena jetzt.
Nee, aber jetzt weiß ich nicht mehr zu scherzen, das Ganze. Früher war ich wirklich so, jetzt ist ein ganz anderer Job, früher stand ich da wirklich zum Teil 10 Stunden am Stück so als Mannequin und durfte mich nicht bewegen, durfte keine Meinung haben, durfte keinen Schnürsenkel zumachen. Ich stand da einfach nur so, habe alles beobachtet, jetzt kapiere ich viel mehr, was dahinter steht, wie kreativ und toll die Leute dahinter waren und so. Damals war ich ein bisschen gelangweilt und wollte wieder nach Hause.
Ja, und das hat sich ja auch verändert. Aber was ich auch nochmal spannend finde, ist, also ich meine, du warst ja ein Kind noch und du hast jetzt eine eigene Tochter.
Ja.
Das heißt, wenn die jetzt sagen würde, Mami, ich will Model werden irgendwann, so was würdest du ihr für ein Briefing mitgeben? Weißt du, so von wegen so, was ist das Schönste an dem Job, wo du es total empfehlen kannst und wo würdest du sagen, boah, und das ist richtig hart?
Ich glaube, diese Beziehung aufrechtzuerhalten mit allen Freunden und Familie ist schwierig. Ich bin jemand, der ist immer am Handy. Ich bin, glaube ich, die schnellste WhatsApp-Responderin von allen, sagen meine
wirklich,
Freunde.
Ja,
ich bin immer so. Ich bin immer am Handy und ich glaube, ich bin aber auch jemand, der super gerne sehr viel macht. Ich lasse nicht gerne Leute on Reddit, ich respond und so weiter. Also ich habe mir das wirklich aufrechterhalten. Mhm. Ich müsste gucken, wo sich meine Tochter hin entwickelt, ob das zu ihr passt. So, Ich würde natürlich nie sagen, mach's auf gar keinen Fall, weil ich das tollste Leben habe, meiner Meinung nach. Ich liebe mein Leben, war schon immer so. Klar habe ich auch viele Sacrifices machen müssen, wie viele große Feiern oder Geburtstage oder Hochzeiten nicht machen können oder einfach nie zusagen können, weil ich nicht wusste bis einen Tag vorher. Ja. Das ist auf jeden Fall so the biggest downside. Aber wenn es ihr liegt, und sie mittlerweile ist sie ja auch ganz oft schon auf meinem Schoß bei Haare Make-up, ist schon von Anfang an mit dabei. Ich glaube, bei ganz vielen Kindern, die in so einem Business groß werden, ist es super schwer, dann zu sagen, darfst du auf gar keinen Fall. Weil ich habe ja eine tolle Karriere, tolles Leben und habe seitdem auch irgendwie 5 andere, wie nennt man das, ja, Karriere-Richtung, genau, gefunden deshalb oder Leute kennengelernt dadurch. Total. Und meine engsten Freunde, viele meiner Beziehungen, viele, viele Leute und Dinge in meinem Leben sind auch durch die Modewelt gekommen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr mitreisen als meine Mom. Mhm. Kein Vorurteil, Mom. Aber sie war sehr entspannt. Ich bin 14 wirklich überall alleine hingereist. Und ich glaube, einfach weil ich die Welt so kenne und auch liebe, würde ich gerne sie in die Hand nehmen und so ein bisschen mitkommen.
Und trotzdem cool. Ich bin ja auch immer eine große Befürworterin von, lass die Kinder fliegen. Ja,
gib also sie hat mir vertraut auf jeden Fall.
Ja, und das ist toll. Das
wir hatten so eine Regel, check-in in the morning and at night. Und ich habe einmal vergessen, morgens einzuchecken. Und ich war im Studio in Mailand oder so. Und auf einmal kommt irgendein Assistent vom Studio rein und sagt, is there a Tony on set? I have a mom on the phone who's super upset. Ich so, I forgot to call my mom. Sorry, guys. Ich war halt 15 und sie nur so, du hast heute Morgen dich nicht gemeldet. Wo soll ich wissen, ob du gut aufgewacht bist? So können wir nicht weitermachen, wenn du dich an die Regeln hältst. Aber ich so, okay, sorry, ich bin gut angekommen. So.
Nein,
aber sie hat halt die ganzen Call-Sheets halt bekommen und wusste, Studio Production hat irgendwo angerufen und gesagt so. Also sie hatte schon immer die Infos. Aber ganz,
crazy
ganz
life, ne? Braucht man auch echt ein Elternhaus, was das so mitträgt und mitmacht und sagt, yo, you go, girl.
Ich hatte auch einen tollen Schulleiter, der gesagt hat, du kriegst keine besonderen Exam-Dates, du musst alles mitmachen, genauso wie es auch ist, aber du musst halt selber wissen, oder ob du Nachhilfe brauchst oder ob du musst dich selber situaten. Du kannst so viele Tage fehlen, wie du meinst. Und worauf ich ganz stolz drauf bin, wie heißt das, in diesem Jahrbuch, in diesem Abi-Buch zum Schluss, war ich nur die am drittwenigsten gefehlt hat. Es gab noch 2 Schwänzer, die einfach mehr geschwänzt haben und ich hatte einen Fulltime-Job. Und ich so, ihr Loser. Ich war so die am drittwenigsten da war.
Drittwenigsten gefehlt. Ja. Worauf bist du besonders stolz in deinem Leben?
Nein, das finde ich super. Also
drittgrößter Schwänzer, dabei war ich ein Schwänzer. Ich so.
Und du hast ja gerade gesagt, Toni, was alles so über diesen Job zu dir kam an anderen Projekten und Säulen in deinem Leben. Und wir haben uns ja kennengelernt bei einem sehr besonderen Abend, wo du deine Toni Garn Foundation vorgestellt hast. Und ich war eingeladen, kriegte die Einladung und dachte, es ist mir egal, worum es da geht, was das Thema ist. Ich gehe auf jeden Fall hin, weil ich will Toni Garn einmal live erleben. Und dann bin ich da so reingekommen. Alle kannten sich, ich kannte keinen. Saß ich da so am Tisch.
Ach, so cool, dass du da warst.
Also, und dann wurde das vorgestellt, das Projekt, über das wir ja auch gleich noch sprechen. Und dann habe ich so innerlich gedacht, so, wie schaffe ich es jetzt, dass ich nicht aus diesem Raum nachher einfach wieder rauslaufe und nur da war. Und dann, während ihr so spracht und gesagt hat, es ist natürlich auch immer wichtig, dass man fundraised für solche Initiativen und dass man neue Menschen dazu holt, da fiel mir mein Freund Jakob ein. Da habe ich gedacht, Mensch, der hat mir doch gerade gestern erzählt, er hat gerade Exit gemacht, er hat gerade sein Unternehmen verkauft und möchte jetzt einen Teil davon spenden an irgendeine coole Initiative. Und dann habe ich ihm da aus dem Raum geschrieben, du, ich sitze hier gerade und das könnte total was für dich sein.
Das ist ein mega Kontakt.
So, und dann schrieb er zurück, das ist super, da musst du unbedingt uns in Kontakt bringen.
Und du so, yes.
Und ich so, yes.
I have my ticket in.
Ich habe einen Fuß in der Tür und heute sitzen wir hier zusammen.
Ich fand es so cool, dass du da warst und alle kannten dich. Also alle kannten dich, ich kannte dich nicht.
Ja, genau, dich kannte keiner, mich kannten alle, genauso war es.
Nein, wirklich. Wirklich,
so fliegt ihr nachher aus diesem Studio.
Nein, wirklich, weil ich bin immer noch so, fühle mich immer noch so neu in Deutschland. Weil ich bin wirklich mit 17 nach New York gezogen und habe da am meisten gewohnt. Ich habe nirgendwo in einer Stadt so lange gewohnt wie New York, weil ich auch nach Hamburg erst mit 10 kam. Deshalb bin ich in Deutschland oder in Berlin immer noch so neu. Es ist mein erstes Fundraising-Dinner in Berlin und alle nur so diese super wichtige, coole Unternehmerin kommt, die musst du kennenlernen.
Hätte ich das gewusst, ja.
Und ich war so, ich muss sie alle kennenlernen. Meine Agentin, ich sag immer, du bist wie mein Knopf, wie bei Devil Wears Prada, weil ich habe so viele Leute schon kennengelernt, Berlinale, Bambi und so, aber ich immer wieder schön, sie kennenzulernen. Ja. Und Eva immer nur so, du hast sie schon 10 Mal kennengelernt. So. Ich finde wirklich schlimm, was weil ich so wenig immer hier war. Deshalb, ich fand es super cool, dass du da warst und Jakob ist mega.
Nein, eben. Und das ist ja auch das, was es irgendwie gilt, zusammenzubringen, dass man nicht auf der einen Seite sich sozusagen für Unternehmertum und für Firmen engagiert und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die Non-Profit was voranbringen, sondern dass man diese Welten miteinander verbindet. Und deswegen vielleicht mal, es ist ja das eine zu sagen, ich habe eine Toni Garn Foundation, aber ich habe an dem Abend mitgekriegt, das ist weit mehr als ich bin da Aushängeschild, sondern du bist da richtig
mein
tief drin.
Baby.
Ist dein erstes Baby. Und wie kam der Impuls dazu? Wie hat das angefangen?
Also ich hatte mit 14 schon Patenkinder bei Plan. Meine Mutter meinte von vornherein, du verdienst jetzt Geld, guck mal, diese Frauen auf der Welt verdienen nicht so viel wie Männer. Und du bist auf jeden Fall in dem Business, wo, das einzige Business, wo fast alle Frauen mehr verdienen als Männer. Deshalb muss es eigentlich dein Thema sein. Also habe ich so ein bisschen blind einfach...
Als Models vor der Kamera, ja? Das ist so?
Ja.
Dass die Frauen da wesentlich mehr
verdienen durchschnittlich, als die durchschnittlich ja, war das früher so das drei- oder vierfache von einem auf derselben, die auf demselben.
Weil jetzt als Fotografinnen ja nicht. Nee. Und so. Models. Aber vor der Kamera, ja. Okay, cool.
Das ist so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war auf jeden Fall so vor 10 Jahren so die größten Männer verdienen ungefähr so ein Drittel, Viertel von dem, was die größten Frauen verdienen. Genau, ich angefangen mit Patenkinder bei Plan. Plan macht ganz toll diese Patengeschichten. Irgendwann hatte ich dann auf einmal 4 Paten. Und man kriegt ja immer diese Briefe und so. Und ich fand das tatsächlich immer sehr spannend. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt mal eine richtige Reise machen dorthin. Kann man natürlich nicht einfach so. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte mal besuchen. Ja. Aber die haben gesagt, wenn eine große Spendensumme zusammenkommt, dann würde das klappen. Und dann habe ich eine Kooperation mit Closed gemacht, Closed Jeans, die ich auch ganz toll finde, immer schon toll fand. Und die haben gesagt, wir machen eine Kampagne mit dir. Du bist praktisch unser Model. Die kriegen nichts, ich krieg nichts, sondern die spenden 100.000 in ein Projekt deiner Wahl. Und dann hat Plan Burkina Faso vorgeschlagen. Da hatte ich auch schon ein Patenkind. Und da haben wir dann Frauen als Lehrerinnen ausgebildet mit diesem Closed-Projekt. Und je mehr ich mit NGOs gereist bin, nicht nur Plan, auch anderen, überall hin dann. Also ich war wirklich schon in super, super vielen Ländern, auch Haiti, nicht nur Afrika. Desto mehr merkt man einfach, wie viel Bildung bewegen kann und wie viel besonders...
Der Schlüssel zu allem.
Genau, und besonders junge Mädchen. Frauen, junge Mädchen und Frauen, genau. Auch ganz einfach die Statistiken. So jedes Jahr, dass ein Mädchen länger zur Schule geht, wird sie hinten raus 10% mehr einnehmen. Also so wirklich die Hauptgründe, weshalb so viel Armut herrscht auf der Welt. Also das war für mich so ganz klar, das ist so mein Thema. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich schon so mit 17, 18, 19 so ein bisschen gesucht habe, weil ich bin sehr privilegiert groß geworden. Wir haben keine, knock on wood, keinen krassen Krankheitsfall in der Familie oder keine Sache, die so mein Thema war. Und ich wusste, ich brauche irgendwie ein Thema. Ich kann nicht immer nur vor der Kamera stehen und die erlauben mir nicht mal, meine Schnürsenkel zuzumachen. Man so, just stand there, honey, please. Und ich immer so, ernst jetzt? Und ich nur so, let's have fun. No, honey, please don't dance because of wrinkles. Ich so, ich darf nicht mehr tanzen, alles klar. Also hart ist es jetzt nicht mehr, aber früher war es schon so voll Mannequin, einfach nur. Genau, und dann habe ich durch die Reisen einfach gelernt, so das ist mein Thema. Und je mehr ich mit den Leuten abgehangen habe und die Leute kennengelernt habe, gerade die Frauen, ich habe mich komplett, wirklich, hört sich jetzt so doof an, das zu sagen, aber ich habe mich komplett verliebt so in so viele Menschen und Kulturen, wie die essen, wie sie kochen, wie sie tanzen. Ich höre fast nur afrikanische Musik, immer schon. Ich habe da so einen totalen Connect zu, ich weiß nicht warum. Ich wünsche manchmal, es wäre anders, weil es gibt schon immer diese Leute, die einfach nicht verstehen, warum ich als Weiße einfach dort arbeiten möchte oder supporten möchte. Mhm. Aber es ist einfach, wie es ist und ich habe da voll den Draht zu und seitdem haben wir ganz tolle Partnerschulen in Ghana, Uganda und Burundi. Simbabwe und Ruanda waren wir auch mal. Jetzt gerade sind die Projekte dort abgeschlossen. Und ja, wir arbeiten ganz, ganz eng mit Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen zusammen. Und was auch immer die Community, das Village am meisten braucht, spenden wir nicht einfach, sondern wir fahren immer hin. Wir fahren immer hin und reden mit den Leuten und gucken, was macht wirklich am meisten Sinn, was ist jetzt der nachhaltigste Weg, um wirklich jetzt hier langfristig ja was zu verändern. Mhm. Manchmal ist es, sorry, dass ich mehr englische Worte benutze, Agriculture. Ja. Manchmal kaufen wir ein Field, weil wir merken, eure größten Kosten, eure größten Probleme sind gerade, dass ihr nicht zum Markt fahren könnt oder der ist zu weit weg.
Das heißt, ihr seid nicht so fokussiert auf Bildung unbedingt, sondern auf, wie auch immer ihr in dem... Das Bereich, Endziel. In dem Dorf helfen könnt.
Genau, das Endziel ist meistens Bildung und Gesundheit. Aber wenn die Bildungseinrichtungen super da sind, aber viele Kinder mal Malaria bekommen oder die Frauen zu Hause mit 14, 15 ihre Kinder bekommen, dann helfen wir auch mal ein kleines Krankenhaus zu bauen oder vielleicht sogar ein Ultraschallgerät zu besorgen, weil wir irgendwie merken, viele der Kinder werden nicht geboren oder die Mädchen sterben sogar an diesen Geburten, weil die das eben nicht gucken können, wie rum die liegen und so weiter. Ja. Also wir gucken, was ist wirklich die Hauptprobleme hier, damit diese Mädchen oder auch Jungs oder generell Kinder und unsere ganzen Schulen sind für beides, einfach die Schule abschließen können. Und manchmal ist es nur Agriculture supporten, damit sie sich selbst unterstützen können. Also wie können sie sich wirklich selbst helfen? Es geht nie darum, dass die jetzt Geld bekommen, um dann Reis zu kaufen, sondern wie können ihr selber anbauen? Lass uns mal überlegen, was hier gerade fehlt.
So, das ist nachhaltig.
Hilfe zu Selbsthilfe.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt euch beim Fundraising-Dinner kennengelernt und jetzt 100.000 Euro hast du mit Closed angefangen. Ist das immer noch der Weg, wie ihr das finanziert, dass du Kampagnen machst, wo dann beide Partner, also du nichts verdienst und die?
Oft,
Oder finanzierst du durch Spendendinner und kann man sich das so vorstellen, wie im Startup, dass du so Fundraising, ja, wo ich unterwegs bist und Investoren triffst oder wie, ja, wie fundraised man also denn das, für eine Stiftung?
Das, was du gerade gesagt hast, mache ich, glaube ich, unterbewusst oder nicht unterbewusst, aber immer. Ich bin immer so die Nervige, die beim Amfa-Dinner oder bei irgendwelchen Fancy-Dinnern irgendwie meine Karte hinlegt und sagt so, by the way, you should really support. Also ich glaube,
es gibt viele schöne Augenbrauen.
Ich glaube, ich habe viele wohlhabende Menschen, die nicht unbedingt sich freuen, wenn sie meinen Namen neben sich sitzen. Ja. Oh Gott, die wird den ganzen Abend wieder bei Afrika labern. Nee, auf jeden Fall. Also
ein bisschen so musst du es aber machen, oder?
Ja, also aber deshalb, ich liebe meinen Job und meine Modewelt und die ganze Branche auch noch viel mehr, seitdem ich meine Foundation habe, weil ich viel mehr Bock habe auf diese ganzen Dinner. Ja. Ich meine, bei wie vielen Charity-Events sind wir eingeladen oder auch andere große Events, wo so viele Leute sitzen, wo ganz ehrlich die Hälfte der Leute auch einfach sitzen müssen oder keinen Bock haben oder alle wollen irgendwie ein bisschen interessanteres Gespräch führen. Und ja, seitdem so ist das mein Purpose, genau. Also es gibt Individual-Sponsoren, davon sind nicht viele der Fall. Also ich versuche natürlich immer und Instagram und so weiter, aber eigentlich die Hauptsachen sind große andere NGOs, zum Beispiel Herz für Kinder hat neulich gespendet, dann sind wir im BMZ offiziell, also die geben uns jedes Jahr Gelder. Dann sind es Events, wie zum Beispiel das Dinner in Berlin. Oder ich mache jedes Jahr in Cannes ein großes Event, was ich jedes Jahr mache oder fast jedes Jahr, was auch mein Baby geworden ist, was jetzt gerade so mein drittes Baby wird, sage ich mal, aber dazu vielleicht gleich noch mehr, ist der Flohmarkt. Ich mache jedes Jahr eigentlich oder fast jedes Jahr einen Flohmarkt, wo ich viele meiner alten Klamotten und von anderen Celebrities verkaufe. Große Pop-Ups, die haben wir schon in Paris, London, Berlin, jetzt letztes Jahr auch wieder groß in Berlin gemacht.
Und die Gelder gehen?
Die Gelder gehen 100% immer in die Stiftung. Ich erzähle es einfach kurz, weil ich da gleich
hier mein,
ist. Ich gründe gerade eine Firma oder habe gerade gegründet.
Na
und
bitte.
Aufgebaut auf den Flohmarkt. Also das baue ich gerade aus. Mehr darf ich dazu noch nicht, leider noch nicht erzählen, weil wir erst im Dezember hoffentlich launchen. Jetzt habe ich gesagt, ja, cool. Jetzt müssen wir launchen im Dezember.
Ihr müsst jetzt launchen.
Also wir bringen das Update auf jeden Fall in unserem Podcast im Dezember.
Genau. Wir wissen, was es ist. Flohmarkt ist super wichtig für die Foundation, aber auch einfach für, finde ich, für mich, für jemanden, der schon immer in der Modewelt arbeitet. Das ist ein super unnachhaltiges Business. Da muss man irgendwie was tun. Deshalb Flohmarkt war schon immer ein großer Punkt. Und ich glaube, so der vierte große Weg sind halt wirklich Brand Corporations. Das mache ich schon sehr, sehr lange, sehr viel. Ist ziemlich einfach in dem Sinne, weil viele Leute halt immer irgendwas wollen von mir und dann sage ich, wollen wir da. Muss ich ein bisschen aufpassen, meine Modelagenten sind nicht so dahinterher, dass ich immer umsonst alles mache und dann irgendeine Brand supporte, wo sie eventuell mich nicht verbucht hätten. Aber es gibt ganz tolle, auch andere Firmen, Brands müssen nicht immer Modelabeled sein, die gerne unterstützen und dann versuche ich mir irgendeine Corporation zu machen.
Cool. Was ich so mag, wenn ich dir zuhöre, wenn du auch sagst, ich habe da jetzt eine Firma gegründet und wir launchen da jetzt bald, dann habe ich gelesen, du bist auch Business Angel in Startups und hast Startup-Investments gemacht, dass diese Welten so zusammenfließen. Also das erleben Lea und ich ja auch oft, dass du es gar nicht mehr so trennen kannst und sagst, ich bin in dem Bereich und von dem verstehe ich aber gar nichts.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so cool, weil... Ich
verstehe von dem Bereich aber gar
nichts. Ja, das macht aber nichts, weil wenn man nämlich kein...
Aber du hast eine Neugier.
Ja, und wenn man nicht den ersten Schritt macht und sagt, ich investiere jetzt mal in ein Startup, dann wird man es aber auch nie verstehen. Genau. So, und
na gut, ich sitze schon mit meinem Family Office zusammen und überlege, worin wollen wir Geld investieren. Und ich verstehe 90% von den Sachen nicht, außer vielleicht Real Estate.
Genau,
und
dann, aber nächstes Jahr verstehst du dann 80 nur noch nicht mehr und dann 70 und dann 60. Und irgendwann denkst du so, Mensch, eigentlich verstehe ich es jetzt gut.
Aber ich bin auch einfach an dem Punkt jetzt 31, wo ich sagen kann, kann ich mal was vorschlagen? So, ich habe Freunde, die was gründen oder ich habe was gehört oder das sind nachhaltige Sachen, das I believe in this, kann ich das und dann sagen, die meistens hört sich mega an, haben wir untersucht, können wir machen. Und ich so, können wir machen, okay, das ist meine Idee, okay, cool.
Ja, und ich glaube, genau.
Wie du so bei deinem eigenen Family Office pitchen musst.
So ein bisschen.
Darf ich hier mal was vorschlagen?
Das ist zwar mein Geld, aber das hatten wir hier schon ganz oft, dass Frauen immer das Gefühl haben, sie sind so eins weiter hinten bei Investments oder bei Investitionsentscheidungen, weil sie denken, wenn ich mich da noch nicht 100% auskenne, dann darf ich das auch nicht machen. Und wir sind ja große Verfechterin davon, leg einfach mal los, und jetzt gründest du was, jetzt hast du das erste Business Angel.
Das ist was ganz anderes als die Investition, weil das schon wirklich mein Ding ist, was ich jetzt alleine mit zwei tollen Co-Founderinnen zusammen gründe. Schön. Daran arbeite ich jetzt, glaube ich, ich würde sagen, irgendwie 80% meiner Woche so. Aber es muss sein. Es gab keinen anderen Weg.
Manche Sachen müssen so raus. Und wenn ich dir so zuhöre, ich muss ein bisschen lachen, weil du hast eben im Anfangsgespräch gesagt, ich habe immer so viele Ideen und so viel Neugier und so. Und dann sprudelt es alles so aus mir raus. Und wenn man dir jetzt zuhört, dann ist es genau so, dass man irgendwie so denkt, also die Frage kriegen wir auch oft, aber wo nimmst du so die Energie jeden Tag her? Weil ich meine, du hast eine kleine Tochter, dein Leben ist voll. Dann sagst du, 80% meiner Zeit geht in die Gründung. Dann stehst du aber auch auf
die... Das kennt ihr bestimmt auch. Man denkt immer, es ist voll. Und irgendwie passt immer noch was rein.
Es ist voll. Aber wo, wenn du so morgens aufstehst, siehst du dann immer schon so toll aus wie jetzt gerade und dann marschierst du so durch den Tag oder wo kommt die Energie her?
Nein, ich habe Make-up drauf jetzt gerade, weil ich gehört habe, dass wir aufnehmen.
Das sieht man nicht.
Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege die Frage öfters und ich weiß auch gar keine Antwort irgendwie. Ich bin halt so, wie ich bin. Also es ist nicht,
ich finde es herrlich, die Frage mal jemandem anders zu stellen, weil wir kriegen sie sonst
ja,
immer.
Ja, deshalb mag ich euren Podcast auch so gerne, weil der ist so ähnlich wie ich irgendwie. Seid so schnell und so lustig und habt irgendwie, auch wenn ihr einen Kacktag habt, irgendwie versucht ihr das Beste draus zu machen. Ja, ja, aber könnt trotzdem mit einer Freundin lachen. Ja, so bin ich auch. Ich hatte noch
dann
nie...
Dann ist auch wieder ein guter Tag.
Ich hatte wirklich selten einen ganz, ganz schlimmen Tag, wo ich nie aus dem Bett gekommen bin. Sonst gab's nicht. Vielleicht vor meiner Tochter mal nach einer Trennung für eine Woche, aber nie. Ich bin immer jemand so, auch wenn es das blödste Wetter ever ist, sage ich, oh, heute ist ein toller Tag zum Backen. Oder ich denke immer, irgendwas,
irgendwas geht immer.
Ja. Und klar, seit meiner Tochter ist es sowieso schwierig, irgendwie super debrig zu sein, weil Kinder, die einen anlächeln, oder Kinder sind immer irgendwie lustig. Gerade eine Zweijährige, die hat auch so ihre Moodswings den ganzen Tag. Es ist todeslustig. Ich finde es so lustig. Ich liebe einfach auch Menschen so. Also ich habe jeden Tag Check-in mit meinen 3, 4, 5 besten Mädels. So ich, auch wenn ich super busy bin, irgendwie in eine Minute über die Straße rüberlaufen und ich lache jeden Tag mit meinen Freundinnen. Also meine Mädels sind jetzt gerade wirklich so mein Core. Und ich bin auch, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwie sehr driven. Also ich bin nicht jemand, der gerne eine Nachricht oder eine E-Mail oder eine Idee einfach liegen lässt. Ja. Deshalb, ich werde auch oft gefragt, das fragt ihr bestimmt auch gleich irgendwie, habt ihr einen Plan oder so für die nächsten 10 Jahre? Ich habe nie einen Plan, weil ich einfach den Tag abarbeite. Weiter geht's. Und dann irgendwie geht's immer weiter. Und ich habe auch, glaube ich, dadurch, dass ich es gelernt habe, dass man ziemlich, was heißt gelernt habe, aber bei mir kam es halt ziemlich früh, der Erfolg, so ohne einen großen Plan. Und ich würde jetzt keinen Plan machen wollen, so why? Ich nehme, was kommt und ich nehme die Türen, die sich öffnen.
Ja, ist mega. Ich habe genau das neulich von jemandem gehört, der meinte, es gibt ein Buch, das heißt Neo-Generalisten. Und es war bisher immer so verschrien, wenn man so viele Sachen macht und überall so ein bisschen so, weil man denkt, so sag mal, Focus oder was machst du denn alles und so. Und der hat so gesagt, wem musst du denn gegenüber rechtfertigen, wie viel du machst und gibt es denn mit 80 eine Medaille dafür, dass du dich auf eine Sache fokussiert hast? Ja. Und dann mochte ich dieses Wort Neogeneralist, weil ich so dachte, vielleicht ist es auch eine Stärke.
Ja. In den USA ist es auch noch viel häufiger, gerade bei den Unternehmen, dass die alles Mögliche sein dürfen.
Ja. Ja.
Und hier wollen wir immer so eine Schublade machen. Ne?
Genau.
Also jetzt ist es so, du warst Supermodel, jetzt bist du Stiftungsgründerin, jetzt bist du dann irgendwie Unternehmerin. Da wird es schon schwierig, weil das sind schon 3 Begriffe und da will man es schon nicht mehr so viel haben.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen irgendwie. Vor allem mein Business, mein Core-Business, was ich sehr, sehr toll finde immer noch, und ich liebe es zu reisen und ich liebe wirklich auch die Modebranche jetzt mehr und mehr, je mehr ich, wie gesagt, andere Branchen kennenlerne, desto mehr sehe ich auch, krass, ihr seid schon Genies oder ihr seid auch schon spannend oder die Stylisten, mit denen ich seit 10 Jahren arbeite, bin so
diese
voll interessante Leute. Früher denkt man schon so als normale Hamburgerin irgendwie mit 17 und so, you're all crazy. Irgendwie so ein bisschen so, wie reden die dann, damit ziehen die sich dann an,
und
wie die essen anders oder
so. Äußere und so. Und ja, dann lernst du die Menschen kennen.
Und, aber gleichzeitig ist das Business schon wirklich so. Naja, also ich arbeite gerade wieder sehr viel und bin sehr busy und muss auch irgendwie bestimmte Sachen irgendwie hinkriegen, was meiner Tochter angeht, mit Reisen und so weiter. Aber es gibt auch wirklich mal Phasen, wo man ein paar Monate wirklich weniger arbeitet. Deshalb muss ich meine Zeit auch einfach als ich, als Antonia Garn, die super gerne 10.000 Sachen macht, auch irgendwie füllen. Ich könnte jetzt nie sagen, ich bin Fulltime-Model und das wird immer so bleiben. Sondern deshalb gründe ich auch gerade, weil ich einfach, ich liebe es zwar super viel zu reisen, aber es ist einfach, ich glaube, es wird weniger gehen, glaube ich, weiß ich, wenn sie eingeschult wird. Ja. Dann brauche ich so ein bisschen mehr Routine.
I can tell you, dass es dann weniger geht.
Genau, deshalb plane ich gerade so ein bisschen vor, wie bin ich dann super busy.
Aber ich finde das so witzig, weil ehrlicherweise, bei uns ist ja immer so, Gott, die Woche ist schon so voll. Und du sagst so, oh, mit 18, 19 war ich eigentlich ein bisschen gelangweilt, da hatte ich nur hier einen Job und da und das habe ich noch gemacht. Und jetzt überlege ich schon, wie kann ich mich busy halten? Und so denke ich immer so, okay, wow, also das ist ein ganz anderes Mindset. So, wie kriege ich eigentlich mehr rein,
ich versuche nicht mehr reinzustopfen, das ist auf gar keinen Fall, aber es gibt schon wirklich so Wochen oder Monate, gut, vielleicht ist auch ein Extremfall, Covid und schwanger und so weiter, für mich war das schon krass, für mich war die 3 Jahre, 2 Jahre Covid und dann wurde ich schwanger.
Ja,
ich dachte die ganze Zeit so, warum nicht ein Jahr vorher? Ja. So ist noch ein Jahr und dann stillen und es war wirklich diese 3, ich fand schwanger sein auch ungefähr 8 Monate zu lang, ich fand es so langweilig.
Ja.
Kind bekommen war toll, ich fand die Geburt toll, aber schwanger sein war so, aber das war für mich so, I wasted 3 years. Irgendwie völlig nur so, weiß ich nicht. Ich bin einfach jemand, der super gerne viel macht. Gleichzeitig kann ich auch super gut, also ich arbeite meistens immer so bis 3, 3:30 und kann dann super gut auch wirklich mein Handy nicht wegtun, aber ich bin dann auch voll fokussiert auf sie und mache dann auch wirklich so 3 bis 8 nur Luca und habe da so viel Spaß dran.
Und sag mal, jetzt hast du gesagt, diese Branche hast du dir jetzt im Nachgang nochmal angeguckt, die Modebranche, und gedacht so, Mensch, eigentlich sind das alles irgendwie Genies und Creative Minds und das ist so cool, da drin zu sein und so, ne? Also, Hat sich das denn stark verändert? Weil du hast am Anfang gesagt, du warst eher so Mannequin und hast dich dahingestellt, du hast dich nicht groß bewegen, du hast noch nicht mal deinen Schnürsenkel selber zubinden. Und jetzt habe ich schon auch das Gefühl, von außen jetzt total betrachtet, ich war noch nie in der Branche drin, dass da mehr, sage ich mal, Persönlichkeiten irgendwie gefragt werden und die auch einen Ticken mehr mitreden dürfen.
Ja, durch Social Media.
Ist das wirklich so? Ja.
Durch Social Media.
Und ist das, wie bewertest du das so, diese Veränderung der Modebranche?
Ich finde es super. Klar sagen wir auch oft Backstage irgendwie, I miss the good old days, da gab es keine Handys, da konnte man sagen und machen und rumliegen und ich rauche nicht, aber die Mädels konnten zum Teil rauchen und rumliegen und schlafen, wie sie wollten. Das war irgendwie cool. Jetzt ist schon alles so, oh mein Gott, ich denke eine Selfie, ein Video und TikTok hier und da. Und alles
behind
so
the
bisschen,
scenes musst du auch noch.
Ja, sehen. Und alle sind so, es war früher echt schon cool. Rock'n'Roll. Es war früher echt entspannt. Gleichzeitig gerade ich, der auch irgendwie ein bisschen was mehr sagen möchte als nur, wir sind hier alle Mannequins, finde das natürlich super. Also es werden schon mehr Leute gebucht, die ja ein Following haben, aber die auch für was stehen, was zu sagen haben, die Persönlichkeit haben und die halt auch zeigen. Alle Models haben eine Persönlichkeit, ne? Aber die meisten haben keine Zeit, die zu zeigen, wollen sie nicht zeigen. Es gibt immer noch viele Models, die gar nicht auf Social Media sind. Mhm. Finde ich auch sehr cool. Denkt man nur so, ach, so ihr für ein spannendes
How do you
Leben.
Do that? Ja.
Ja, aber für mich war es ein Muss und gleichzeitig jetzt auch mit der Stiftung wäre es einfach nur dumm, wenn ich das nicht wäre. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich anstrengend. Ich bin nicht ein Naturprofi.
Wir finden es auch beide anstrengend.
Total. Ich bin kein Naturprofi. Ich habe jetzt auch jemanden, der mich ständig nervt und sagt, mach das, mach das, mach das. Und ich bin so im Ernst, ein Video nur, wie ich von A nach B laufe. Das kann ich doch nicht posten. Ja. Doch, gerade das meiste Engagement bekommen. Ich so, ich laufe doch nur. So, ja, was ist Outfit? Ich so, also ich, es fällt mir immer noch schwer, da Zeit reinzustecken, aber ich brauche ja das Engagement für die anderen 10 Sachen, die ich mache. Ja. Von daher.
Nein, und vielleicht zum Abschluss, du hast gerade gesagt, wenn wir dich jetzt nach dem 10-Jahres-Plan fragen, sagst du, ich habe keinen. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich glaube immer so, wenn man zu sehr einen roten Faden hat, dann ist man zu blind für die Sachen, die rechts und links vom Weg kommen, weil man so ganz stringent seinem Plan folgt und dann gar nicht offen ist für, oh, hier ist ja auch noch eine Abzweigung. Also du bist eher dieser Typ, let the game come to you, ja?
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, einen Plan zu haben. Ich mache mir tatsächlich, ich bin ein riesen To-Do-List-Mensch. Also ich glaube,
welcome to the club.
Ich glaube, ich bin sehr... ich bin so, ich sag immer irgendwie zu Hause in Hamburg, weiß ich, der größte Hippie, der null Struktur hat, nichts weiß von irgendwie von Finanzen und so weiter. Und in New York bin ich so die deutscheste Deutsche. Also so, als ich nach Hause kam, war ich manchmal so bis 10 Minuten zu spät. In New York war ich nur so, of course, she's on time. Ich so, well, it's a quarter past. That on time. Auf jeden Fall bin ich so diejenige, die abends sich hinsetzt und den nächsten Tag unterschreibt. Und für mich ist das so mega... So,
geplant.
Also ich muss aber, weil mein Tag wirklich jetzt zum Teil alle 30 Minuten, 60 Minuten durchgetaktet ist zwischen Calls und ich habe noch ein paar andere Investments, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, wo ich auch irgendwie Sachen machen muss und dann noch meine Tochter und ich bin halt Single Mom gerade auch, heißt, ich habe sehr viel um die Ohren, was meine Tochter angeht und einkaufen und Kita und da, da, da. Das muss ich runterschreiben. So. Und da setze ich manchmal abends im Bett und denke so, oh Gott, meine Familie würde sagen, so Gott, ist das ein verlodderter alter Zettel, den du gerade rausgesucht hast irgendwo. Aber ich fühle mich irgendwie sehr professionell. Also das ist mein roter Faden, so diese To-Do-Liste für morgen.
Finde ich mehr, gut. Also wenn der rote Faden sich auf 24 Stunden erstreckt, dann gehen wir den mit. Ja? Also für die nächsten 24 Stunden habe ich auch einen Plan.
Ich auch.
Danach
ist ein Fall durchgeplant.
Danach wird es wieder dünn.
Toni, ich habe jetzt so eine Woche immer.
Toni, tausend Dank, dass du da warst.
Danke
es
euch.
War ein wilder Ritt durch dein unglaublich spannendes Leben. Ja. Und Lea und ich sind einfach wirklich dankbar, dich so kennenlernen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Jetzt habe ich euch gar nichts gefragt.
Ja, das war echt ganz viel. Ja, fängst du halt einen Podcast an, dann kannst du uns einladen. Ne?
Aber nur mit Kamera, sonst rede ich zu schnell. Vielen Dank
vielen
an euch.
Dankeschön.
Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, ja, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Was bewegt uns?
Ja, Lea, dann ist ja mal wieder Zeit hier.
Endlich
mal wieder eine Frage ziehen.
Also
ich liebe unser Kartenspiel. Ich verschenke das wirklich jedem.
Ich
habe Toni hier heute auch eins mitgebracht. Also egal, wo ich hingehe, ich habe ein ganz wunderbares Geschenk.
Das Ding ist, ich nehme immer so einen Stapel, so einen Zehnerstapel mit nach Hause und dann ist der drei Tage später ist er wieder weg. Dann gehe ich wieder ins Büro und hole mir wieder 10.
Also ich glaube, wir haben es allein schon deshalb, weil wir jetzt das beste Gastgeschenk der Welt haben. Ja. Also hau raus die erste Frage.
Welcher Job wäre es, wenn du jetzt etwas ganz anderes machen müsstest?
Oha. Ich mache ja schon 10 verschiedene Jobs.
Habe ich auch gedacht gerade. So. Wie viele Jobs gibt es denn noch, die ich machen könnte?
Ich habe doch schon alle abgedeckt. Nein. Also ich glaube, wenn ich was ganz anderes machen dürfte und meine Eltern mich nicht mit 18 schon von dieser Idee abgebracht hätten. Und zwar haben sie es krude abmoderiert, meinen großen Traum, Schauspielerin zu werden. Ich wollte so gerne Schauspielerin werden. Ich habe Arsen und Spitzenhäubchen in der Theater AG in der Schule gespielt. Eine der Omis da, die einmal die ganzen Typen umbringt. Und ich habe mich einfach schon am Lee Strasberg Institute in New York gesehen und dachte, eines Tages bin ich da auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Und dann habe ich das meinen Eltern vorgestellt. Und dann haben die so ganz nüchtern gesagt, ja, kannst du dir ja ein Praktikum beim Theater organisieren? Und so zwei Unternehmereltern, die können dir ein Praktikum in einer Firma vielleicht noch irgendwo organisieren, aber nicht im Theater.
Da kennen die gar keinen.
Da kennen die gar keinen. Und die gehen mit dir auch relativ wenig ins Theater und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, puh, der Weg ist aber sehr weit. Dann ja, habe ich es nicht gemacht. Und bis heute gehe ich ja so gern ins Theater und denke immer noch zum Teil, wenn ich eine Keynote halte, eigentlich, wenn ihr wüsstet, Schauspieler ich hier gerade, um meinen großen Traum noch so ein ganz klein bisschen auszuleben.
Aber ehrlich, ich finde, den lebst du damit aus.
Ja, ein bisschen lebe ich den damit aus.
Das ist so witzig, weil das uns wieder so gut beschreibt. Weil ich war früher natürlich in der Musical AG, nicht in der Theater AG. Und ich habe in den USA dann, wie hieß es, Guys and Dolls, das Musical getanzt und gesungen. Und das war mit so viel Pam-Pam und Outfits und so.
Das hat mich total überfordert. Ich wollte ungeschminkt in so...
Zeit und hier lang und da lang. Ich hab's geliebt. Und dann hatten wir immer so abends Proben. Das habe ich auch geliebt. Also, dass du so abends in die Schule musst, wo keiner da ist. Und dann nur diese Musical-AG. Und da waren auch dann die ganzen... Der Quarterback vom Football-Team und der Topscorer vom Fußball-Team schon auch.
Stimmt. Aber was wärst du denn geworden?
Also, ich habe die Frage so verstanden, was würde ich jetzt werden, wenn ich jetzt was anderes machen müsste? Wenn ich jetzt alle meine Jobs aufgeben müsste, würde ich jetzt entweder, und das finde ich wirklich ganz cool, Professorin werden, so für Unternehmertum. Mhm. Das fände ich toll, so Vorlesungen so zu machen, wie ich sie gehabt hätte haben wollen.
Total. Du musst noch kurz promovieren.
Ja, das kriegt man ja hin.
Easy.
Das kriegt man ja hin. Und das andere, glaube ich, wäre... Echt Therapeutin.
Ja.
Das würde ich auch gerne machen.
Hast du das nicht so ein bisschen wie ich da, Schauspieler auf der Bühne, bist du eigentlich auch Therapeutin?
Und Professorin auch.
Und Professorin auch.
Predige die ganze
Zeit. Preach da die ganze Zeit und heilst die Menschen von ihren Sorgen. Da haben wir eigentlich gut hingekriegt.
Ich hab das alles da so reingebauschelt. Ja. Was ich kann.
Ist geil. Wir schreiben immer beide Unternehmerin oben drüber und dann machen wir da drunter den ganzen Kram, den wir eigentlich machen wollen und in keine Schublade passen wir mehr rein. Und
Musical.
Absolut.
Das ist echt so, wenn du jetzt das Summit siehst diese Woche, das ist richtig Musical, was da passiert.
Das wird Musical meets Therapeutin meets Professorin da.
Ja. Genau das wird's.
Ja, das ist gut. Aber dann ziehe ich mal die nächste. Also das ist schon mal schön. Ach, das ist aber schön. Lea, wann fühlst du dein Glück am stärksten?
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die schon beantwortet. Also,
weil du es ja auch schon 100 Mal gespielt hast, das Spiel. Ich verschenke es ja immer noch.
Ich habe auch das Gefühl, ich habe die hier schon beantwortet irgendwie. Aber wie auch immer, mir kommt es deswegen so bekannt vor, weil ich einfach immer eine Situation im Kopf habe. Und das ist wirklich dieser Limonadenstand.
Wirklich?
Ja.
Da fühlst du dein Glück am stärksten.
Da platzt mein Herz. Es ist wirklich so.
Wenn jemand kommt und dir einen Euro gibt? Oder?
Da geht es nicht ums Geld.
Okay.
Sondern darum, dass ich da stehe und denke, ich habe diese 2 Kinder zur Welt gebracht. Ja. Die sind da mit anderen Kindern. Also dieses Community-Ding. Mhm. Die probieren sich da gerade aus. Und zwar mit so viel Freude und so wenig, das ist aber falsch und das musst du aber so wenig regeln, sondern einfach so einem freien
Spiel.
Wir gucken mal, was geht, genau. Dann gehen die mit anderen Leuten in Kontakt, ja, und sind go first und versuchen einfach das zu leben und go first und ich versuche den jetzt mal anzusprechen. Dann kommen sie so, oh, der hat Nein gesagt und so. Dann müssen sie wieder hingehen und dann machen wir da Limonadensaft bis zum Umfallen. Wirklich, meine Hände sind danach fast taub, weil ich die ganze Zeit
Und das hältst du weiterhin durch? Das hast du jetzt nicht vor 4 Monaten einmal erzählt, sondern...
Wir halten es total weiter durch. Wir machen es Ticken weniger, weil es jetzt einfach krass kalt wird. Aber ich habe ja jetzt überlegt, ob wir auf Punsch dann umsteigen. Ja. Glühwein und Punsch, finde ich auch halt ganz schön. Aber nee, ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich nicht da so ein NGO draus gründen sollte
oder
so. Ja, total. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob andere das so durchhalten, weil es ist schon ein bisschen anstrengend auch.
Ja, du
trägst halt so einen ganzen Stand mit
dir. Ja, du musst halt die Hemmschwelle niedriger machen, indem du irgendwie sagst, einmal treffen wir uns alle und bauen diesen Stand oder so.
Ja.
Oder es gibt den so Do-it-yourself schon irgendwie vorgefaltet oder so. Das wäre dann für mich ganz praktisch.
Ich habe noch was anderes gedacht. Ja. Und zwar bin ich ja so ein Swiftie auch. Also Taylor Swift.
Ach, Swiftie. Wirklich?
Ja,
ich weiß gar nicht, was ein Swiftie ist. Ich dachte, du meinst Swiffer, womit man den Boden wischt.
Das sind die Hardcore-Fans von Taylor Swift. So, und wir Swifties, wir haben...
Gott, was ich hier noch über dich lerne. Ich bin völlig überfordert. Wir Swifties. Ja, was macht
wir
ihr so?
Wir haben so Freundschaftsarmbänder, die du auch kennst von mir. Da habe ich ja ganz viele von. Dann dachte ich so, wenn du diese Armbänder jetzt aus quasi Plastik aus dem Ozean zum Beispiel machen könntest, weil es ist ja Plastik, es ist neues Plastik, es macht ja gar keinen Sinn. Und dann mit so Sprüchen, die Welt braucht und kleinen, da kommt wieder meine Zitatliebe und so, go first und sowas. Und dann würdest du die Kinder machen lassen, aus recycelt Plastik, die du dann auch erwerben kannst. Und dann kannst du die nämlich verkaufen über so kleine Stände und dann musst du nicht die ganze Zeit Limonadensaft pressen, weil ich glaube, das schreckt die Eltern ab, das ist wirklich halt, ist echt anstrengend, du presst einfach die ganze Zeit. Und ich finde, Limonadensaft ist auch, da ist ja schon Rohrzucker drin und auch echt eine ordentliche Menge. Also es ist so ein bisschen gegen dieses ganze Healthy Lifestyle und so. Und da habe ich gedacht, okay, daraus könntest du was machen.
Daraus,
dass du so kleine Stände machst, weißt du, so Candy Shops und dann whatever we name them. Ja, irgendwie mit Beats oder so. Beats Club, weiß ich noch nicht. Lemon Kids Club wird jetzt ein Lemon Beats Club. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, da denke ich gerade dran rum.
Da denkst du drüber nach.
Ja. Also es ist eher so, ich halte mich selber davor ab, da weiter drüber nachzudenken, weil ich sonst das mache. Und weil ich denke, mein Leben ist schon so voll mit so vielen Firmen und Verflechtungen, dass ich da eigentlich nicht noch was drauf satteln kann.
Aber doch,
und gleichzeitig fühle ich da mein Glück am stärksten.
Ja, siehst du. Das haben wir also hier heute schon mal rausgearbeitet. Und da solltest
und du?
Also ich bin da ziemlich erwartbar. Ich fühle mein Glück dann am stärksten, wenn unser großer Sohn aus Schottland aus dem Internat zur Tür reinkommt und alle komplett sind. Ich habe so das Gefühl, wenn wir 6+Hund sind, dann brauche ich nichts anderes. Dann sitze ich da und denke nur so, guck die alle nacheinander an und denk so, wie cool ist es, dass ihr so viele seid. Und wenn die dann im Auto hinter uns sitzen oder im Zug oder egal, was wir dann machen, dann ist eigentlich alles schön. Ja, dann wird das Banalste schön.
Ja.
Und gestern Abend backte der eine mit 2 Schulfreundinnen Kuchen. Die Kleine saß am Tisch und malte ihre Rede für unsere Kinderfrau. Der Große saß mit dem Hund vorm Kamin und kuschelte mit dem da rum. Und alle wuselten da so rum. Und da könnte ich einfach nur so wie so eine Betrachterin von außen sein, die diese Szene sozusagen einfach beobachtet und sich einfach nur freut. Da platzt mein Herz.
Ja.
Ja. Kann ich total nachempfinden. Das ist bei mir bei dem Lemon Stand.
Ja.
Ist genau dasselbe.
Ja, da denke ich einfach so, die Welt kann jetzt stehen bleiben. Ja. Oder du kannst mir alles andere nehmen. Das ist auch immer der Gedanke und mein Leben wird immer glücklich sein.
Empfehlung der Woche.
Ja, Lea, ich möchte dir und euch da draußen diese Woche die Beckham-Doku ans Herz legen.
Okay.
So, weil die läuft gerade auf Netflix.
Ist das ein Film oder eine Serie?
Es ist eine Serie mit 4 Teilen.
Okay. So eine Miniserie.
So eine Großdoku-Miniserie. Mhm. Und ich war letzte Woche mit einem Freund Kaffee trinken, der absolute Oberfußballfan ist und der so: Oh mein Gott, hast du die Beckham-Doku schon gesehen? Ich so, nein, wann denn? Ja, also wie denn, was denn, wo denn? Und ich so, ist die denn gut? Und er so, die ist so toll, du willst nicht, dass sie endet. Und das ist jetzt ein eingefleischter Fußballfan, ja. Also darf man dann auch noch nicht alles gleich für bare Münze nehmen. Und dann habe ich gedacht...
Aber okay, da ist ja Victoria schon auch drin. Es geht ja nicht nur um Fußball.
Geht nicht nur
und die Kinder und so.
Ja, genau, wobei die Kinder wenig. Okay. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein perfekter Vorschlag fürs Wochenende, weil das eint bei uns alle. Ja.
Ja.
Und dann haben wir uns da also alle vor diese
Glamour, Fußball,
genau,
Unternehmertum,
drin.
Da ist wirklich alles drin.
Da ist alles
Design,
drin.
Fashion, alles ist da.
Und dann haben wir die am Wochenende durchgebinged, alle zusammen. Und ich muss wirklich sagen...
So als Family?
Ja.
Ach, krass.
Und ich muss wirklich sagen, also erstens sind Victoria und David Beckham so wahnsinnig viel sympathischer und nahbarer, als man es denkt.
Wie immer.
Ja. Und das ist irgendwie so schön, weil das einfach auch so zeigt, alle, egal was sie machen, sind Menschen und da gibt es immer so eine Außenversion und so eine Innenversion.
Gerade Victoria Beckham, was wurde die verurteilt
für diese
Mimik,
für
oder?
Diese
weil
Mimik.
Die nicht lächelt. Als Frau.
So, und dann sagt
oh
sie
nein,
auch,
eine Frau lächelt nicht, das geht ja gar nicht.
Nee, und sie meinte,
die guckt halt einfach ganz normal in die Kamera.
Genau, und sie meinte auch, ich bin eigentlich so introvert und so. Und ich habe da so in Spice Girl Zeiten so aus mir rausgelebt. Und danach musste ich mich davon erstmal Jahrzehnte erholen. Und die haben auch Hetzjagden hinter sich. Oh mein Gott. Also wirklich, wenn man da mitkriegt, was sozusagen passiert, wenn du von Hero zu Zero gehst. Das ist wirklich, du leidest so mit.
Aber also, waren die denn mal Zero?
Ja. Aber ich spoiler jetzt nicht, aber die waren richtig Zero.
Okay.
Und insofern ist es einfach wirklich, wirklich sehenswert.
Schön.
Und ich dachte, das erwartet man von mir gar nicht,
nein,
dass ich hier so eine Netflix-Doku empfehle.
Ich nehme mir die sofort mit.
Ja, siehst du wohl. Und ich kann die sehr empfehlen. Und eigentlich wollte ich ja eine Frage der Chemie vorstellen. Kann ich gleich mitempfehlen, darf ich noch ganz schnell sagen. Die gibt's gerade auf Apple Plus. Und das ist die Serie zum Buch. Und ich kann allen sagen, die das Buch gelesen haben. Und das sind wirklich viele, weil ich so viele Nachrichten gekriegt habe.
Du schummelst, Verena.
Die Serie ist genauso gut wie das Buch.
Nerd.
So, zack, 2 Empfehlungen in einer untergebracht.
Schummelt.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ja Mensch, das war sie schon wieder, unsere 75. Folge. Randvoll mit neuen Erkenntnissen, viel Lachen, hoffentlich Dingen, die ihr mit in euren Alltag, mit in euer Berufsleben nehmt. Und wie immer freuen wir uns über Likes und Follows und was nicht alles auf Spotify, auf Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Von der Toni Gahn Foundation. Given a chance, girls can change the world.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.